willkommen zum Aquam-Podcast Spannendes aus der Pharmazie. Schön, sind Sie wieder dabei. Heute stellen wir Ihnen OptiQ Multimorbidität vor, ein von Qualisicare lanciertes interprofessionelles Projekt zur Optimierung der Behandlungsqualität von multimorbiden Patienten und Patientinnen. In diesem Projekt bilden Apotheker und Ärzte das Kernteam für die interprofessionelle Zusammenarbeit. Das bedeutet also, dass dieses Projekt ganz besonders die Apotheker betrifft. Mein Name ist Munja Schröder, ich bin Apothekerin und Geschäftsführerin der Aquam und mir gegenüber sitzen Astrid Schock und Caroline Griswicki von Qualisicare, die uns das Projekt näher beschreiben werden. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen bei Aquam. Astrid, ich denke, dass viele unserer Zuhörerinnen dich kennen, noch sicher aus der Zeit bei PharmaSuisse. Aber vielleicht kannst du kurz erzählen, was du heute machst.
Also ich bin ursprünglich auch Apothekerin und ich habe in Wien studiert und habe dann noch in pharmazeutischer Chemie dissertiert. Bin dann von Wien über ein Postdoc in den USA, über ein Staatsexamen in Deutschland in die Schweiz gekommen. War dann 8 Jahre in der Offizin im Bündnerland und danach habe ich wie du schon gesagt hast, die Abteilung Wissenschaft, Bildung und Qualität bei PharmaSuisse während 6,5 Jahre geleitet. Und nun bin ich jetzt schon wieder 6 Jahre, leite ich die Geschäftsstelle vom Verein Qualisicare und arbeite aber auch in einem 10%-Pendrum für die Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie und Diabetologie.
Danke, Astrid. Und Caroline, möchtest du auch noch kurz sagen? Ich glaube, du leitest das Projekt OptiQ, ist das richtig?
Ja, genau. Also ich heiße Caroline Kuswicki und ich bin seit Juni letzten Jahres die Projektleiterin vom Projekt OptiQ. Ich habe einen Master in Gesundheitsökonomie und Management und habe während 10 Jahren in den USA für ein Netzwerk unabhängiger Ärztinnen und Ärzte gearbeitet. Ich war dort für ein Programm zur Verbesserung der Behandlung von Senioren verantwortlich. Und in meiner Freizeit gehe ich gerne joggen, praktizierte ich Yoga und ich verbringe Zeit in der Natur mit meinen beiden Söhnen.
Das ist gut, also du machst auch etwas für die Work-Life-Balance. Das ist
genau.
Ja, wunderbar. Jetzt, was ist denn genau Qualisicare? Was macht der Verein?
Also Qualisicare ist ein interprofessioneller Non-Profit-Verein. Er existiert seit 9 Jahren. Also nächstes Jahr haben wir unser 10-jähriges Jubiläum. Und wir haben 24 Mitgliedorganisationen entlang der gesamten Versorgungskette vom chronisch kranken Patienten. Und ursprünglich ist der Verein entstanden aus einem Projekt, was 2011 bis 2013 unter der Schirmherrschaft vom EDI-Leiter Didier Burkhalter damals entstanden ist. Dort war auch PharmaSuisse von Anfang an auch dabei. Da ging es darum, dass man analysiert in der Schweiz, wie sind die chronischen Patienten behandelt, am Beispiel von Diabetes und COPD. Und dann hat man in einem Multi-Stakeholder-Ansatz jeweils 6 Maßnahmen erarbeitet, um die Situation zu verbessern für die chronischen Patienten. Also man hat die Analyse gemacht im Vergleich zum Ausland und hat dann gesehen, hat bestimmte Lücken gesehen und diese Lücken sollten dann gefüllt werden. Nach den 2 Jahren war das Projekt dann zu Ende und alle Stakeholder fanden das eigentlich noch eine gute Sache, am Tisch zu bleiben. Und dann haben sie diesen Verein gegründet. Und Mitglieder sind zum Beispiel auch die FMH, MFE, PharmaSuisse, unter anderem auch ein paar Ärztenetzwerke. Dann als Patientenorganisation, im Moment ist das nur Diabetes Schweiz, Mitglied mit der Lungenliga, die damals Mitglied war, ausgetreten ist, sind wir jetzt im Gespräch. Sie sind jetzt noch interessiert, doch wieder Mitglied zu werden. Dann Kantone, haben wir den Kanton Waadt und Zürich. Versicherer, wir haben 3 Versicherungen dabei, die Concordia, die Swica und die Scrip Mutuel. Und wir haben auch Pharmaindustrie, E-Health Logistikanbieter und auch die Spezialisten, also die Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie, Diabetologie und die Schweizerische Diabetesgesellschaft. Was wir eigentlich machen, ist, dass wir Praxisempfehlungen, also so wie ursprünglich im Projekt, hat man Praxisempfehlungen angeschaut, was gibt es international und passen wir das an die Schweiz an. Es sind dann immer die nationalen Fachgesellschaften, die da im Lead sind, damit das auch die Glaubwürdigkeit hat, dass das eine nationale Praxisempfehlung ist. Und dann probieren wir diese Empfehlungen dann auch in die Praxis umzusetzen, weil jeder kann schöne Guidelines schreiben und Empfehlungen schreiben. Wenn sie dann in der Schublade landen, nützen sie niemandem was. Wir möchten dann wirklich zeigen und testen, ob das in der Praxis umsetzbar und nützlich auch ist.
Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Also es geht wirklich darum, die Leute zusammenzubringen und die Leitlinien praktisch umzusetzen. Und wird das dann auch wissenschaftlich begleitet, um zu sehen, ob die Bevölkerung, die Patienten dann tatsächlich einen Benefit davon haben?
Ja, das ist eigentlich schon das Ziel, dass alle unsere Projekte dann auch wissenschaftlich begleitet sind. Ursprünglich meine Vorgängerin hat das dann selber gemacht. Also Wissenschaft, das war dann vielleicht weniger wissenschaftlich, aber es war dokumentiert alles. Und jetzt sind wir eigentlich mehr dazu übergegangen, also seitdem ich dabei bin, dass da wirklich auch eine wissenschaftliche Begleitung dabei ist, sei es ein Institut für Hausarztmedizin oder wir haben jetzt auch im Bereich Grippeimpfungen, haben wir zwei Masterarbeiten durchführen lassen zum MPH. Und also das da ist dann dort die wissenschaftliche Begleitung vom Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention in Zürich gewesen.
Ich denke, das ist sehr wichtig auch nachher, weil immer mitschwingt auch die Vorstellung, dass gewisse neue Dienstleistungen, die so entwickelt werden, ja auch bezahlt werden sollen von den Krankenkassen. Und dann muss man natürlich harte Fakten aufzeigen, dass es dann wirklich auch zu einer Verbesserung der Lebensqualität und Einsparung von Kosten im Gesundheitswesen.
Ja. Also das ist jetzt eigentlich zum Beispiel das Projekt, unser neuestes Projekt, das ist natürlich ein essentieller Punkt, das Projekt OptiQ Multimorbidität, da werden wir gleich noch kurz darüber reden. Da ist natürlich schon das Ziel, dass wir da die Fakten liefern aus der Praxis. Wie lange dauert zum Beispiel eine interprofessioneller Austausch? Wie lange dauern die verschiedenen Tools, die wir anwenden, damit dann die Fachverbände, weil das ist dann nicht unser Job, dann mit den Versicherungen das aushandelt, einen Tarif, also oder ja, dass die oder auch mit dem Bund, dass sie dann die Leistungen vergütet bekommen. Aber wir brauchen ja zuerst die Fakten dafür.
Ja, genau. Und das ist total spannend, weil das Thema Interprofessionalität, das ist wirklich in aller Munde. Und ich habe das auch gelesen in der nationalen Strategie Prävention nicht übertragbarer Erkrankungen oder NCD-Strategie. Da fordert der Bund ganz klar auch die Apotheker und Apothekerinnen eine wichtige Rolle bei der Gesundheitsförderung und Prävention sowie der Langzeitbetreuung von chronisch kranken Patienten. Wohlgemerkt im interprofessionellen Setting zu übernehmen. Aber das bleibt so bei so leeren Hülsen. Es ist nicht klar definiert, wie soll diese Zusammenarbeit aussehen, wer bezahlt was. Und da liefert ihr mit dem Projekt OptiQ, oder das Ziel ist, dass man solche Antworten liefern kann. Also ich weiß, dass es wurde auch anerkannt vom Bund, dass die verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen und die adäquate Vergütung der Apothekerleistung wichtige Erfolgsfaktoren sein werden. Und es sollen auch Projekte zwischen 2018 und 2024 unterstützt werden. Ich nehme an, euer Projekt fällt genau in diese Gruppe. Und dann habe ich gesehen, die gesundheitspolitische Strategie des Bundesrates, also Gesundheit 2030, die fordert auch ganz eindringlich eine bessere Koordination unter den Leistungserbringern, die Vermeidung von Doppelspurigkeiten sowie die Verbesserung der Qualitätssicherung, insbesondere bei polymorbiden Patienten. Und da kann man sagen, OptiQ geht ja genau in diese Richtung. Könnt ihr vielleicht das Projekt noch genauer beschreiben?
Vielleicht kann ich noch ganz kurz zur Gesundheit 2030 anschließen. Der Thomas Christen hat das unlängst vorgestellt noch einmal und mir ist einfach aufgefallen, dass der Apotheker nirgendwo dort ist. Und ich denke, mit unserem Projekt können wir wirklich, wenn die Apotheker sich da einsetzen, wirklich auch zeigen, wie wichtig die Rolle des Apothekers auch ist, damit vielleicht auch dem Bund bewusst wird, dass der Apotheker auch noch ein wichtiger Gesundheitsfachperson ist. Zum Projekt, wie es dazu kam, war eigentlich, das ist eigentlich ein Anliegen gewesen vom Hausärzte Schweiz. Sie haben immer gesagt, ja, wir dürfen nicht immer krankheitsspezifische Guidelines, alle machen immer nur Strategien zu krankheitsspezifischen Empfehlungen und wir haben dann auf Anfrage von MFE, von Hausärzte Schweiz, haben wir auch ein White Paper erstellt, wo wir alle Gesundheitsstrategien mal angeschaut haben und geschaut haben, welche sind jetzt krankheitsspezifisch und welche sind krankheitsübergreifend. Also die NCD-Strategie ist eine übergreifende Krankheitsstrategie, auch die Strategie zur Herz-Gefäßkrankheiten, Hirnschlag und Diabetes. Aber viele andere Strategien sind wirklich krankheitsspezifisch gewesen. Und es war ein großes Anliegen von Hausärzte Schweiz, dass wir ein Projekt zu multimorbiden Patienten machen, weil sie haben auch gesagt, das ist eigentlich die Realität. Die Leute werden immer älter, die Leute kriegen immer mehr verschiedene chronische Krankheiten, die auch gleichzeitig sind. Wir können nicht 5 verschiedene Guidelines eins nach dem anderen abarbeiten. Wir brauchen etwas, was uns unterstützt bei der Priorisierung zum Patienten. Und so, sie sind dann auch Mitglied geworden von QualityCare. Das war jetzt wirklich ein Commitment von ihrerseits, aber auch von unsererseits, dass wir uns da dieses Projekt lancieren. Damals war auch eine Vertreterin vom Kanton Waadt im Vorstand und sie konnte das dann so einrichten, dass der Kanton Waadt diese Praxisempfehlung zur Multimorbidität, die RPC Multimorbidität, erarbeiten konnten, interprofessionell auch unter der Leitung vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin, dem heutigen Unisante. Und das war mit dem Ziel, dass es dann an QualityCare übergeben wird, dass wir das dann umsetzen in die Praxis. Und dieses Projekt wird jetzt nun von Gesundheitsförderung Schweiz finanziert.
Das ist sehr spannend. Und jetzt vielleicht, Caroline, was sind genau die Ziele des Projekts und ja, wer sind auch die Zielgruppen? Also Astrid hat jetzt sehr schön erklärt, wie es auch zum Projekt kam, was die Hintergründe, auch die Überlegung, dass bei der Polymorbidität eines der großen Probleme ist, dass man zwar Leitlinien hat für jede einzelne Krankheit, aber nicht für dieses Gesamtbild und dass es natürlich unmöglich ist, einen einzigen Patienten mit all den Leitlinien, die zum Teil auch widersprüchlich sind, zu behandeln, dass man da auch Wege finden muss. Aber jetzt relativ konkret, was bedeutet, also was möchte man konkret erreichen mit dem Projekt und wer soll angesprochen werden?
Ja, also wie Astrid gesagt hat, wir möchten prüfen, ob diese Praxisempfehlungen, ob sie anwendbar sind, wir möchten auch die Akzeptanz und die Mehrwert für die Grundversorgung und für alle Betroffenen prüfen. Und diese Praxisempfehlungen haben 2 Hauptfaktoren für eine hohe Versorgungsqualität. Und diese sind die Berücksichtigung der Bedürfnisse und Zielvorstellungen der Patientinnen und Patientinnen und auch eine interprofessionelle koordinierte Versorgung. Und wir möchten diese beiden Hauptfaktoren implementieren, um zu sehen, ob wir die Versorgungsqualität optimieren können. Und unsere Zielgruppen sind 2. Also wir haben Patienten, Patienten, die multimorbid sind, also das ist Patienten mit zwei oder mehr chronischen Krankheiten aus den Diagnosegruppen NCD, psychische Erkrankungen oder Suchterkrankungen. Und dann andererseits haben wir Fachpersonen, also die Fachpersonen, die sich um diese Patienten kümmern. Das kann Hausärzte sein, Apotheker sein und andere Fachpersonen nach individuellem Bedarf den Patienten und Patientinnen.
Genau, aber wie wir zu Beginn gesagt haben, Apotheker und Hausärzte bilden wirklich das Kernteam. Das sind aus ihnen heraus, soll das starten. Und wenn ich das so höre, denke ich, als Apothekerin, und vielleicht willst du denn auch noch was dazu sagen, Astrid, der Apotheker kann hier wirklich eine zentrale Rolle übernehmen, auch als Koordinationsperson, weil ihr sagt, man möchte wirklich auch den Patienten in den Mittelpunkt stehen, was sind seine Bedürfnisse, was sind seine Ziele. Und ich denke, aufgrund unserer Situation haben wir ja eher diese Haltung, dass wir ja wir haben nicht Patienten, die geduldig sind wie der Arzt, sondern wir haben Kunden oder Klienten. Und wir haben eigentlich diese Kundenorientiertheit.
Also die Rolle vom Apotheker ist sicher sehr wichtig, insbesondere hat er natürlich eine fachspezifische Kompetenz, und das ist die Medikation. Und für uns ist die Koordination wird wahrscheinlich schon bei den multimorbiden Patienten eher in der Hausarztpraxis sein. Und das, da wäre idealerweise natürlich eine MPK, eine medizinische Praxiskoordinatorin oder auch eine APN dort sinnvoll, aber das muss dann in der Hausarztpraxis auch so entsprechend entschieden werden. Eigentlich die Idee wäre, dass das Kernteam aus Hausarztpraxis und Apotheke, dass die auch ihre Rollen entsprechend definieren. Also es kann natürlich auch, der Hausarzt kann auch sagen, die Koordination soll auch der Apotheker übernehmen. Das ist wirklich, das muss individuell je nach Team auch erstellt werden, wie sie zusammenarbeiten. Aber für den Apotheker an sich ist natürlich die Hauptrolle die Medikation. Und da wäre die Idee, dass der Apotheker einen E-Mediplan erstellt. Den kann er entweder aus seinem Primärsystem nehmen, aber er muss natürlich mit dem Patienten das besprechen, weil er muss natürlich sicherstellen, dass das eine aktuelle Medikationsliste ist und nicht einfach aus dem Primärsystem ausgedruckt. Und anschließend sollte er anhand von dieser Medikationsliste auch einen Medikationscheck durchführen. Da haben wir einen Fragebogen erstellt. Das Ziel ist, dass man dann dem Hausarzt eine pharmazeutische Empfehlung zur Medikation geben kann. Also der Apotheker kann dann herausfinden, ist die galenische Form vielleicht ungünstig für den Patienten, kann er zum Beispiel nicht schlucken oder schmeckt ihm der Saft nicht oder wie auch immer, hat er Mühe am Morgen oder am Abend. Also ich denke, da kann jeder Apotheker das auch individuell mit dem Patienten besprechen. Und zeitlich wäre es dann einfach circa 30 Minuten, rechnen wir, aber das hängt natürlich auch vom Patienten drauf ab, von der Anzahl seiner Medikation. Und beim Medikationscheck bei der Checkliste haben wir das auch so erstellt, dass die ersten Fragen muss nicht unbedingt der Apotheker stellen, das kann auch eine Pharmaassistentin machen. Die Pharmaassistentin kann auch schon die ganze Vorarbeit für den E-Mediplan machen, dass sie mit dem Patienten das bespricht und einfach mal die ganzen Medikamente aufnimmt, die der Patient nimmt. Und dann kommt der Apotheker dazu und stellt dann die medizinischen Fragen, schaut auch die Diagnoseliste an, weil die Diagnosen sind und der Behandlungsplan sind in diesem Versorgungspass. Wir haben einen Versorgungspass erstellt, der in den Händen von den Patienten ist. Und in diesem Versorgungspass sind alle wichtigen Informationen drin zum Patienten. Der Patient soll seine Prioritäten, seine Wünsche für die Behandlung auch aufschreiben. Aufgrund dieser Wünsche aufgrund der pharmazeutischen Empfehlungen und aufgrund eines umfassenden Assessment, was in der Hausarztpraxis gemacht wird, erstellt dann der Arzt den Versorgungsplan. Und so haben alle, die um den Patienten herum arbeiten, mit dem Patienten arbeiten in seiner Behandlung, haben eigentlich das gleiche Wissen und können dann entsprechend ihrer Kompetenzen sich einbringen. Ein weiterer Aufwand, kann man sagen, ist, aber das ist auch ein Vorteil für die Apotheker, ist, dass sie eine anderthalbtägige interprofessionelle Fortbildung machen. Da geht es über das interprofessionelle Zusammenarbeit und interprofessionelle Leadership werden sie geschult. Diese Fortbildung ist auch FBA-akkreditiert, also es ist ein Tag. Dann gibt es eine Stunde nach ein paar Monaten Online-Austausch und danach nochmal drei Stunden Follow-up, wo man dann entsprechend die verschiedenen Probleme, die man in dieser Zwischenzeit mit der Zusammenarbeit und zu den verschiedenen Patienten, vielleicht ein Patientenfall, dass man da bespricht oder so, dass man das dort unter der Leitung vom Swiss IPE-Team behandeln könnte.
Ich habe jetzt noch ein kleines Verständnisproblem. Also einerseits gibt es diese Schulung, wo man auch zusammenkommt, wo man eigentlich beschließt, zusammenzuarbeiten. Dann, wie du ausführlich beschrieben hast, ist bei jedem so polymorbiden Patienten, die in diesem Projekt involviert ist, ein erstes relativ langes Gespräch geplant, 30 Minuten, wo man auch diesen Versorgungsplan dann, und dann finden die Gespräche eigentlich nach eigener Agenda, also es gibt keine Vorgabe, also es ist nicht so wie in anderen Projekten, wo man sagt, es gibt ein erstes Gespräch und dann ein Follow-up, und das kann der Apotheker und der Arzt eigentlich entscheiden ad hoc, je nachdem, was die Bedürfnisse des Patienten sind. Das finde ich sehr attraktiv, weil dann vielleicht braucht ein Patient eine sehr engmaschige Begleitung, ein anderer, man kann es loser machen, und so passt das, also entspricht das mehr der alltäglichen Realität und ist nicht so streng formell oder ist kein starres Gefüge, wo alle sich dann einfügen müssen.
Das ist genau das, dass man eigentlich sich an der interprofessionellen Fortbildung sich dann seine Rollen entscheidet, diskutiert die Schnittstellen, und dann macht man auch eine Zusammenarbeitscharta, unterschreibt man, also so wie so ein Vertrag miteinander, also wo sie sich wirklich committen, dass sie miteinander arbeiten wollen, und wirklich je nach Patient, weil die Patienten sind so unterschiedlich, gerade wenn man sagt, mindestens zwei chronische Krankheiten, das können Patienten sein, die überhaupt keinen Bedarf haben an Koordination, aber es kann sein, dass es jemand ist, der 10 verschiedene Medikationen hat, wo vielleicht 3 verschiedene Fachärzte sind. Da braucht es dann vielleicht mehr Koordination. Und das können wir natürlich nicht voraussehen. Deswegen können wir auch nichts sagen, es braucht so und so viele Sitzungen zusammen, eine Stunde oder eine halbe Stunde. Das ist völlig unrealistisch, weil es nicht dem Patienten und Kunden gut entspricht.
Ja, und ich habe auch vorhin gut gehört, dass Caroline gesagt hat, es sollen ja auch, also zu den NCDs gehören ja auch die psychischen Erkrankungen. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr interessanter, also eine interessante, aber auch komplexe Schnittstelle, dass ja sehr viele Patienten, die somatisch krank sind, aufgrund der Chronizität ihrer Krankheit auch plötzlich psychische Probleme haben, Depression. Und umgekehrt, dass aber auch viele Patienten mit psychischen Erkrankungen im Laufe ihrer Krankheit ja auch noch aufgrund eines unadäquaten Lebensstils oder wegen der Medikation, zum Beispiel, ich denke da an die Medikamente, die Behandlung der Schizophrenie, dann auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen. Und da, ich glaube, diese Schnittstelle funktioniert ja auch nicht immer so optimal zwischen Psychiater, Hausarzt, Apotheke. Und hier könnte so ein Projekt natürlich Abhilfe schaffen, dass man diese Schnittstellen noch besser zusammenbringt. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Jetzt, wie viele Apotheken und wie viele Ärzte haben sich bereits für das Projekt angemeldet oder signalisiert, ja, dass sie da mitmachen möchten?
Ja, also ich kann da darüber sprechen. Also wir haben im Moment Schwierigkeiten bei der Rekrutierung. Und wir haben nur einige Ärzte und Apotheker, die ihre Teilnehmer bestätigt haben. Die anderen, mit denen wir schon gesprochen haben, sind zwar an dem Projekt interessiert, haben aber derzeit nicht die Ressourcen. Das ist immer, was wir hören, dass weder Zeit noch Personalressourcen. Und ja, also wir müssen jetzt noch vielleicht mehr sehen, wie wir diese Leute unterstützen können, um am Projekt teilzunehmen.
Gut, dieses Thema der personellen Ressourcen, der Zeitressourcen, das ist allgegenwärtig. Ich höre das auch in meinem Umfeld. Ich frage mich manchmal, wo sind dann die Kollegen geblieben? Aber offensichtlich gibt es in den Apotheken im Moment ein sehr, sehr akuter Personalmangel und wahrscheinlich auch eine Schockstarre nach diesen 2 Jahren Pandemien, wo die Apotheker wirklich auch sehr, sehr viel geleistet haben. Ich hoffe aber, dass sich das wieder einpendelt, weil solche Projekte sind extrem wertvoll und projizieren ja auch unsere Berufsgruppe in die Zukunft. Und das hat Astrid sehr schön unterzeichnet, dass in all den Projekten vom Bund der Apotheker Zeit zu Zeit immer noch zu wenig abgebildet ist. Und es wichtig ist, dass wir da auch unsere Position einnehmen und nicht von anderen Berufsgruppen verdrängt werden. Also auch hier diese Plattform eine Möglichkeit, auch an die Kollegen zu appellieren, da sich doch Gedanken zu machen und mitzumachen. Was ich mir noch überlegt habe, ist, ich spreche hier hauptsächlich für die deutsche Schweiz, da haben wir ja sehr viele SD-Gebiete und da sind die Fronten verhärtet zwischen Apotheker und Ärzte. Also manche sprechen überhaupt nicht miteinander und dann geschweige, dass sie dann plötzlich was Interprofessionelles starten. Denkt ihr, dass so ein Projekt eine Möglichkeit wäre, quasi diese Fronten aufzuweichen, dass man anfängt, miteinander zu sprechen? Möchtest du da was dazu sagen, Astrid?
Also ich denke, das ist sicher eine Möglichkeit, vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, man möchte jetzt doch mal wieder einen Anlauf machen und aufeinander zugehen. Ich denke, da ist auch wichtig, dass die Apotheker mal auf die Ärzte zugehen. Und ich meine, natürlich hat man sich arrangiert, gerade in den SD-Gebieten. Man redet nicht miteinander, man möchte auch nicht viel miteinander zu tun haben. Die Ärzte haben häufig Angst, dass der Apotheker dann alle Medikamente verkaufen will. Ich denke, es ist gerade bei diesem Projekt kann man aufeinander zugehen. Ich habe das auch schon gehört von einem Apotheker, der gesagt hat, ja, wir möchten ein Projekt machen, ein gemeinsames. Das wäre jetzt eigentlich die Gelegenheit, dass ich das einmal vorstelle bei den Ärzten. Und der Apotheker sollte seine pharmazeutischen Kompetenzen verkaufen und nicht gleich hingehen und sagen, ich mache das nur, wenn ich eure Medikamente, wenn ihr mir Rezepte schreibt. Sondern ich denke, das ist, wenn er sagt, ich habe eine pharmazeutische Expertise, ich kann was einbringen, ich kann euch unterstützen bei der Betreuung von den multimorbiden Patienten. Und dann, wenn dann eine Zusammenarbeit dann mal läuft, dann kann man ja immer noch dann das eine oder andere Rezept vielleicht machen. Aber ich denke, der Hauptgedanke ist wirklich, der Apotheker hat so viel Fachwissen, was er eigentlich viel zu wenig nutzen kann. Und er zeigt das auch niemandem. Und das finde ich extrem wichtig, weil die Ärzte, sie sind sich das auch gar nicht bewusst, dass der Apotheker dieses Fachwissen hat. Die Ärzte denken immer, dass der Apotheker einfach Medikamente verkauft. Und deshalb holen sie sich dann eine Pharmaassistentin bei ihnen in die Praxis, die ihnen dann auch die Medikamente betreut in ihrer Praxis. Und das, aber eine Pharmaassistentin hat nicht das Fachwissen, was ein Apotheker hat. Und der Apotheker ist eine Medizinalperson und der Apotheker sollte auch sich seine Kompetenz darstellen und auch verkaufen und nicht nur sich hinter Medikament verstecken.
Also ich denke, das ist auch Zukunft, weil wir sehen, dass eigentlich sollten wir Apotheker uns sogar entfernen vom Medikamentenverkauf, weil es zeigt sich auch mit dem Zerfall der Margen und so, dass unsere Zukunft nicht mehr darin liegt, Medikamente zu verkaufen, sondern unsere Zukunft sind Dienstleistungen, und Dienstleistungen heißt genau, unsere Expertise zu positionieren. Also ich glaube, das ist auch das, was PharmaSuisse ganz stark propagiert, und die neue LOA geht ja auch in die Richtung, dass unsere Arbeit, unsere Expertise, unsere Beratungstätigkeit bezahlt wird, weil diese nicht mehr abgedeckt ist vom Medikamentenverkauf. Ich hatte mal so ein Zitat gehört von einem türkischen Apotheker, das hatte mich sehr beeindruckt. Er wünscht sich die Zeit herbei, wo die Apotheker ganz unabhängig vom Medikamentenverkauf arbeiten. Das muss man sich richtig auf der Zunge zergehen lassen. Und was ich sehe, also aus meiner eigenen Erfahrung mit den Ärzten, ist das Thema Medikationssicherheit, liegt ihnen sehr am Herzen, und da sind sie sehr bereit, mit Apothekern zusammenzuarbeiten, weil sie da auch einsehen, dass es nicht ihre Expertise ist. Also ich glaube, das ist ein gutes Feld und das wäre eine Chance. Ja, es gibt ja dieses Zitat von Henry Ford: Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ein Fortschritt, zusammenarbeiten ein Erfolg. Mit diesem Projekt könnte man ja schon mal zusammenkommen. Aber möchtest du noch vielleicht ganz konkret herausschälen, welche Vorteile Apotheker haben, wenn sie am Projekt teilnehmen?
Einerseits finde ich die Anerkennung der fachspezifischen Kompetenzen, die der Apotheker eigentlich auch einbringen kann und sollte. Er bekommt natürlich eine kostenfreie, akkreditierte Fortbildung zur Interprofessionalität, die er natürlich nicht nur für das Projekt benutzen kann, sondern auch allgemein für seine Praxis, für seine Arbeitspraxis. Dann bekommt er einen strukturierten Ablauf für die Medikationscheck, für die Erstellung des EMEDI-Plans, das ist ja der existiert ja schon, aber er hat den Medikationscheck, und dann hat er auch diesen Versorgungspass, wo er sich einbringen kann, wo er dann auch die ganzen Informationen zu seinen Patienten bekommt. Und ich sage jetzt extra seinen Patienten, die Patienten des Apothekers, nicht nur des Arztes. Dann kann die interprofessionelle Zusammenarbeit verbessert werden, auch neue Horizonte können eröffnet werden. Wir geben eine Aufwandsentschädigung von 50 Franken pro eingeschlossenen Patient. Also es ist jetzt nicht extrem viel, aber es ist doch ich denke, 50 Franken für eine halbe Stunde. Ich meine, der Polymedikationscheck damals war 46 Franken für 20 Minuten. Es ist vor allen Dingen die Aufwandsentschädigung deswegen, weil wir brauchen dann natürlich auch eine Evaluation vorher, nachher vom Apotheker. Das ist halt schon auch ein Aufwand. Und wir wollen ja dann auch aufgrund der Projektergebnisse ein Finanzierungsmodell vorschlagen, also empfehlen, welches dann natürlich dann weiterverfolgt werden müsste und validiert werden müsste. Aber wir können mit Hilfe dieser Apotheker, die da mitmachen, auch für die Apotheken Fakten generieren und Daten generieren, die dann PharmaSuisse auch weiterverwenden kann in ihren Verhandlungen. Und ich denke, es braucht immer irgendwelche innovativen, motivierten Apotheker, auch Ärzte natürlich. Also, und weil die haben natürlich das Problem auch mit den MPKs, die nicht finanziert sind. Es braucht immer jemanden, der was macht, damit man dann auch die Fakten hat, damit es weitergehen kann. Also wir möchten einfach die Zukunft bereiten.
Also mir fällt auch noch ein weiterer Punkt
ein. Also du sagst, bei jedem Patienten, der eingeschleust wird, bekommt man 50 Franken. Das deckt vielleicht knapp diese 30 Minuten ab. Es werden ja Follow-up-Gespräche wahrscheinlich notwendig. Aber das ist auch ein Kundenbindungsinstrument. Und polymorbide Patienten, die haben natürlich vielfältige Bedürfnisse. Und wenn du einen Kunde gut betreust und begleitest, das ist für eine Apotheke auch in dem Sinne attraktiv. Also ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten.
Ja, da sonst würden sie ja zur Rose gehen.
Das ist ein guter Punkt. Jetzt möchte ich noch ganz kurz MyCare Start erwähnen, weil das geht ja in eine ähnliche Richtung. Das ist auch eine Dienstleistung im Bereich Chronic Care. Und da ist die Idee, das lehnt sich auch an dem ehemaligen Polymedikationscheck an, das soll die Therapietreue der Patienten verstärken und sie auch unterstützen beim Umgang mit den neu verordneten Medikamenten gegen eine chronische Erkrankung. Also das soll wirklich Personen, die mit der Einnahme eines neuen Medikaments beginnen, denn das sind Leute, die zum ersten Mal also Medikamente bekommen, das verursacht natürlich bei ihnen Ängste, sie sind verunsichert. Da soll dann, die Behandlung soll aber mindestens einen Monat dauern. Es geht um chronisch kranke Patienten und dann soll bei der ersten Abgabe des Medikaments quasi ein Gespräch oder diese Dienstleistung angeboten werden und die läuft dann in 3 Schritten ab. Der Patient bekommt so ein erstes Gespräch in einem Intervall von 7 bis 14 Tagen nach dem Start der Therapie und dann werden die Gespräche nochmal wiederholt, 7 Tage und nochmal 14 Tage nachher. Und das Resultat des Gesprächs kann, aber muss nicht, also wenn der Kunde natürlich einverstanden ist, dem behandelnden Arzt zugestellt werden. Und das Ziel ist natürlich, dass diese Dienstleistung in der neuen LOA auch abgegolten wird. Ich sehe da zum Beispiel einen großen Unterschied zwischen eure Projekte, ist, dass bei MyCare Start ist es eine Apothekendienstleistung und der Arzt steht am Rande. Bei eurem Projekt ist es eine interprofessionelle Zusammenarbeit, bei der Arzt und Apotheker sich vorerst abgesprochen haben und dann sich gemeinsam um Patienten kümmern. Zum Beispiel, ich erinnere mich damals, als es mit dem Polymedikationscheck, was ich eigentlich eine ganz tolle Sache fand, ein großes Problem war, dass viele Patienten auch ein Loyalitätsproblem hatten oder das Gefühl hatten, ja, ist denn mein Arzt wirklich damit einverstanden, wenn der Apotheker über die Therapie schaut? Und dem wird nicht Rechnung getragen im MyCare Start. Bei euch aber schon, weil man sich ja vorher kennengelernt hat, abgesprochen hat und der Arzt auch dahinter steht. Weil bei den Ärzten spüre ich schon, du hast es vorhin gesagt, das ist auch der Patient des Apothekers, ja. Die Ärzte haben aber sehr stark das Gefühl, es ist mein Patient. Und ich finde, ich sage dann immer, ja, es ist weder dein noch mein Patient. Der Patient gehört sich selbst. Und wir müssen uns so positionieren, dass der Patient unsere Dienste in Anspruch nimmt und uns vertraut und uns ein Stück weit mit uns seine Gesundheit verbessern will. Wie siehst du das?
Also ich denke, das auf jeden Fall, du hast recht, der Patient gehört sich selber. Und vor allen Dingen, wenn wir sagen, wir möchten den Patienten mehr befähigen und er ist der Management seiner Krankheit, ist ja auch ein Ziel, dass man die Bedürfnisse und die Zielvorstellungen des Patienten mit einbezieht in den Behandlungsplan, Versorgungsplan. Und ja, bei uns, bei den pharmazeutischen Empfehlungen, ist auch ein Kästchen, wo der Arzt auch das akzeptiert. Entweder übernimmt er die pharmazeutische Empfehlung oder nicht. Und das muss er dann auch deklarieren. Also er muss das wirklich im Versorgungspass so eintragen. Und so hat der Apotheker auch die Zusicherung, okay, das wird da zukünftig so gemacht. Und der Patient weiß dann auch, ja, das ist jetzt was jetzt bei mir gilt. Also es geht nicht, ohne dass man miteinander redet. Und wir nutzen natürlich diesen Versorgungspass Es ist schriftlich, es ist im Moment, es ist auf Papierform, es ist deswegen auf Papierform aus zwei Gründen. Einerseits ist der Patient heute, der mehrere Krankheiten hat, ist nicht unbedingt elektronisch affin. Das haben wir beim Covid-Impfungen auch gesehen, dass sehr viele Leute Schwierigkeiten hatten, sich online anzumelden. Das ist ein Fakt. Und natürlich möchte jeder das elektronisch haben. Aber der Patient, für den Patienten, vor allen Dingen, wenn er komplex erkrankt ist, ist es immer noch besser, etwas in der Hand zu halten, ein Papier. Und dann kann er auch jedem das zeigen, was er bereit ist zu zeigen. Und dann haben wir auch mit dem Datenschutz keine Probleme. Der zweite Grund ist natürlich auch, dass wir erst einmal testen wollen, welche Seiten im Versorgungspass sind sinnvoll, bevor man das elektronisch umsetzt. Und der dritte Grund ist einfach, dass wir nicht die finanziellen Ressourcen dazu haben und die Zeit auch, weil das braucht schon Zeit, bis man das implementiert. Aber im Vergleich zum MyCare Start, die Projekte ergänzen sich eigentlich ideal, weil man kann beides zusammen machen. MyCare Start fokussiert wirklich auf eine neue Medikation für eine chronische Krankheit. Aber und bei uns sind sie chronisch krank schon. Wenn sie jetzt keine neue Medikation bekommen, dann ist MyCare Start ist irrelevant. Aber bei uns wird einfach die ganze gesamte Medikation angeschaut. Wenn jetzt dann neu ein Medikament dazukommt, kann man immer noch das MyCare Start noch machen. Also insofern, viele Apotheker fragen uns auch immer, ja, wir machen jetzt bei MyCare Start mit, kann ich da auch noch, tut sich das nicht beißen? Nein, es beißt sich überhaupt nicht, es ergänzt sich. Und das ist auch die Meinung von PharmaSwiss.
Ja, das ist richtig, weil das eine ist wirklich zu Beginn der Therapie und das andere ist eigentlich die langfristige Begleitung. Das ist wirklich wichtig, dass du das noch hervorgehoben hast. Ja, jetzt, wenn ein Apotheker, der uns heute zuhört, denkt, ja, ich möchte da wirklich gerne mitmachen, wo kann man denn Informationen über das Projekt finden?
Ja, also wir haben eine Webseite, das ist qualisicare.ch/optiq, wo viele Informationen und Dokumente zur Verfügung gestellt werden. Wir haben auch zwei Erklärungsvideos für Patienten und für Fachpersonen, die kurz sind und können die Ziele noch erwähnen. Und in nur ein paar Minuten können wir das Projekt gut vorstellen.
Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden für das wirklich sehr informative Gespräch. Ich finde das ein tolles Projekt und ich hoffe, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer der gleichen Meinung sind und dass das Projekt doch noch zum Fliegen kommt, weil, wie ich gehört habe, habt ihr ein bisschen Schwierigkeiten, Leute zu rekrutieren. Ich denke, das hat auch mit der aktuellen Situation, ich würde unbedingt dranbleiben, weil das wirklich die Zukunft ist. Also, ich danke euch und ich danke auch den Zuhörern, dass ihr dabei wart und freue mich, euch wieder beim nächsten Podcast begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.
Danke. Auf Wiedersehen.